So, Technik läuft. Dann begrüße ich die drei wackeren Helden hier. Weiß ja nicht, ob der Rest noch kommt. Jo, moin moin. Was wollen wir heute noch machen? Also, zwei Sachen habe ich heute noch mit euch vor. Beides kann man machen, muss man nicht machen. Gibt noch so ein paar Ideen, so ein paar wissenswerte Details, denke ich mal, zu den virtuellen Maschinen. Jo, das erste, KVM. KVM, das Tool habe ich euch schon gezeigt irgendwann. Ich habe euch schon erklärt, was VTX letztendlich macht. So in so einen virtuellen Prozessormodus schalten. Und mit diesen Exit-Events kann man dann darauf reagieren, wenn da spezielle Instruktionen ausgeführt werden sollen. Das Problem ist, eine virtuelle Maschine auf der einen Seite ist normalerweise was im User-Land. Das will ich nicht im Kernel programmieren. Auf der anderen Seite, VTX ist jetzt eine CPU-Erweiterung, die man nur im Kernel programmieren kann. Wenn ihr irgendein VM-Enter oder VM-X-On oder wie auch immer die ganzen Instruktionen heißen, im User-Land aufruft, dann bumm, Endstation. Macht er nicht. Jo, wie kriegt man das unter einen Hut? Ja, und da sage ich mal, da nehme man in diesem Falle einfach das sogenannte KVM-Modul. Was ist das? Dieses Modul oder das ganze Konzept ist 2007 so mehr oder weniger von jetzt auf gleich aufgetaucht. Irgendwie Entwickler von Quamranet, keine Ahnung, wie sie sich da aussprechen, die haben zu den Kernel-Entwicklern ein Patch geschickt oder ein Tarball geschickt. Hier gibt es ein KVM-Modul, mach doch mal. Und die waren alle ganz überrascht und was ist das dann? Kennen wir nicht? Ah, das ist eigentlich ganz praktisch. Und haben das dann auch in den Kernel reingepackt. Auf der anderen Seite, also das ist dann der Kernel-Teil, auf der anderen Seite brauchen wir, wie ich gerade gesagt habe, natürlich für den User-Modus, also für die ganze Nicht-CPU-Angelegenheit, ne, da ist ja noch Grafikkarte, Platte, ja noch tausend Sachen, die man neben der CPU auch noch simulieren muss. Da haben die Quamranet-Leute einfach QEMU hergenommen, fertig war. Jo, heutzutage sehr populär bei den Distributoren. Inzwischen würde ich auch sagen, nicht nur bei den Distributoren, sondern auch bei den Studenten. Gell? Also wenn ich von euch so gehört habe, was ihr nutzt, dann war ja doch KVM immer so weiter oben auf der Liste. Jo, was es zurzeit gibt, ist Support für x86. Das ist wahrscheinlich auch das, was ihr benutzt. Es ist in Bearbeitung. Also mein letzter Stand war, man hat damit angefangen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen das eine oder andere sogar schon funktioniert. Also im Prinzip geht das natürlich auch für andere Prozessoren. Ich habe es euch erklärt für x86, diese VTX-Erweiterung. Es gibt andere Prozessoren, PowerPC oder so, die haben VTX und Co. nicht nötig. Da hat man gleich dran gedacht, dass man das auch nicht macht. Soll heißen, man kann dieses KVM-Modul eigentlich für, sagen wir mal, PowerPC oder die anderen da, Itanium und so, kann man es eigentlich auch schreiben. Okay, dann ist es halt kein x86, den ich nachmache, sondern dann ein PowerPC auf PowerPC und so, klar. Aber ist natürlich auch ganz neckisch. Wenn ich dann einen Macintosh-Rechner mit PowerPC habe und ich tue mir ein Linux drauf und ich habe ein KVM-Modul namens PowerPC, dann kann ich auf meinem Macintosh-Rechner einen Macintosh-Rechner nachmachen. So wie man eben auf dem PC vielleicht einen PC nachmachen kann. Jo, das Kernel-Modul ist jetzt aufgeteilt auf mehrere verschiedene Sachen. Einmal ein architekturunabhängiger Teil. Wofür ist der gut? Naja, letztendlich ist es ein Kernel-Modul. Module werden generell immer über Open, Close, Read, Write und gegebenenfalls I/O Control angesprochen. Ja, in diesem Falle macht Read und Write nicht wirklich Sinn. Ne? Ein Open und Close macht, naja, eigentlich macht man es für Dateien, macht jetzt eigentlich auch so direkt nicht Sinn. Aber das ist die einzige Methode unter allen Unix-Varianten irgendwie an Geräte dran zu kommen. Gerät im Sinne von ja, irgendwas, Objekt. Gut, und da muss man natürlich jetzt diese Schnittstelle bedienen. Man muss einen Open System Call bereitstellen, einen Close System Call bereitstellen, einen I/O Control System Call bereitstellen. Das Zeugs, das ist jetzt halt hier in diesem in dieser Kommunikationsschicht drin. Gut, dann gibt es entsprechende I/O-Control-Aufrufe, um jetzt eine neue CPU, eine neue virtuelle CPU zu kreieren, um sie wieder tot zu machen, um sie zu konfigurieren und so weiter. Ja, und das muss natürlich jetzt passieren, je nachdem, ob man jetzt einen x86 oder einen PowerPC oder was weiß ich was hat. Also gibt es für die einzelnen Architekturen entsprechend spezifische Teile. Also hier jetzt aufgeschrieben, nur der x86, weil das der einzige, der, also, soweit ich jetzt weiß, fertige, der einzig fertig. Jo, und der wiederum muss jetzt nochmal unterteilt sein, einmal natürlich, weil VTX, SVM, also AMD bzw. Intel das natürlich wieder nicht gleich gemacht haben. Dieses schubst jetzt mal die CPU an, lasse mal machen ein paar Schritte. Das ist jetzt halt wieder unter AMD anders zu gestalten als unter Intel. Also hat man da jetzt noch wieder so eine Schicht eingebaut. Naja, Jo, was man zusätzlich noch braucht, sind Emulationssachen. Also das VTX, das sagt einem ja nur, da ist was Spezielles. Die Instruktion, nee, die will ich nicht, die mache ich nicht, musst du dich drum kümmern. Die Frage ist jetzt, ja, wie kümmere ich mich drum? Wenn das dann irgendwie ein InB-Befehl ist, ja, was muss dann passieren? Ja, dann muss irgendwie, was weiß ich, das Userland gefragt werden. Du, Datum ist gefragt von Port Nummer so und so. Und wenn Userland dann sagt, ja, da steht eine 13, dann läuft das InB halt an der Stelle weiter. Wir hatten uns unterhalten bei dem Thema VTX über diese sogenannten Shadow Page Tables. Soll heißen, wir geben der virtuellen CPU ja irgendwie Speicher in die Hand und sagen, das ist unser physikalischer Speicher. Da kannst du drauf rummachen. Aber über CR3 sagen wir ihm ja irgendwie, dass er den Speicher pagemäßig verwalten soll. Und da habe ich euch dann gesagt, ja, es gibt CPUs, die können inzwischen schon die sogenannten Nested Pages oder Extended Pages, wo sie praktisch von virtueller linearer Adresse auf virtuelle Maschine physikalische Adresse und von virtueller Maschine physikalische Adresse auf echten Host physikalische Adresse diese zweimal diese Umrechnung machen können. Manche können es nicht, auch da dementsprechend jetzt wieder so ein MMU-Modul, was das dann entsprechend hinfummelt. Jo, und was noch mit drin ist, das ist die Emulation von PIT und PIC. Was ist PIT, was ist PIC? PIC solltet ihr alle kennen, den habt ihr selber gebaut, ne? Der Interrupt-Controller. Und PIT ist der... Genau, also nicht Interrupt, sondern Intervall-Timer. Aber, also Timer. Ne? Was hat denn das jetzt in diesem CPU-Simulationsmodul zu suchen? Okay, das machen wir gleich noch genauer. Jo, wie gesagt, on top des Moduls, da gibt es ja noch den letztendlichen Teil vom QEMU. Also da haben die damals einfach das QEMU Projekt hergenommen und alles weggeschmissen, was CPU ist. Und da, wo die CPU simuliert wurde, halt entsprechend ein I/O-Control, ein Aufruf eingebaut, der jetzt das Modul bedient. Ja, damit das ein bisschen schöner aussieht, haben sie dann ein libkvm noch gebastelt, die letztendlich die I/O-Control-Geschichten macht. Und in dem QEMU, da steht dann nur noch drin, ja, starte CPU, kreiere CPU, schickt der CPU ein Interrupt, solche Sachen.
Findet da immer ein Austausch zwischen dem QEMU-Projekt und KVM statt oder weniger?
Kann ich euch nicht sagen. Ich habe mal reingeguckt, also sie sind ziemlich ähnlich. Also könnte sein, so nach dem Motto, wenn der Fabrice Ballard an seinem QEMU noch rumschreibt, dass die anderen dann mal, ach, da hat sich was getan, bauen wir es doch gleich ins KVM mit ein. Also wie die Kommunikation da abläuft, weiß ich nicht. Jo, wie schaut es dann aus? Also wir haben dann unsere, im User Space unser, also eigentlich QEMU, aber gut, das Programm nennt sich dann halt KVM. Das macht jetzt irgendwas, sagt dem libkvm der Library, mach mal, Library macht IO, also Open und IO-Control und so und auf das Device. Und die System Calls, die an das Device gehen, die werden dann geforwardet an dieses Main-Modul, was jetzt letztendlich die Parameter, die ich in dem IO-Control eingepackt hatte, wieder auspackt. Und dann guckt, ja, was für eine virtuelle Maschine ist es dann? Ja, ein x86, also an das Modul. Das Modul guckt jetzt wieder nach, ist es ein Intel oder ist es ein AMD und reicht dann entsprechend weiter an das eigentliche VTX-Modul. So sieht das aus. Wo ist jetzt das Problem? Ich behaupte mal, wenn man das Stroh doof macht, ist die Performance schlechter als bei euren virtuellen Maschinen, die ihr so bastelt. Okay, also, das Erste, was man feststellen kann, IO-Control sollte man nicht so häufig machen. Wann müssen wir den dann machen? Beim Kreieren der CPU? Geschenkt, das machen wir einmal. Und dann? Genau, also eigentlich so von der Idee läuft ja praktisch die ganze Zeit hier der Teil, da oben, ne? Nur wenn der jetzt nicht weiter weiß, da kommt irgendein Exit-Event, dann, achso, in B sollen wir machen, oder ein einfaches Beispiel erstmal, out B. Also sagt der Exit, der sagt, müssen wir Userland fragen, der sagt, okay, mein IO-Control von gerade eben, der da nämlich heißt, lass CPU laufen, der kehrt jetzt zurück mit der Meldung, naja, geht leider gerade nicht weiter, der will ein Out-B machen, mach mal. Dann geben wir das eine Byte aus, auf dem Bildschirm, auf der seriellen Schnittstelle, keine Ahnung. Das dauert ungefähr eine Mikrosekunde. Und dann sind wir wieder eine Millisekunde damit beschäftigt, die CPU wieder anzuschmeißen. Dann kommt das nächste Out-B und dann sagt er, weiß ich nicht, kann ich nicht, kenne ich nicht. Da, mach du. Ja, so stand ich dann auch da. Ich habe mal irgendwann versucht, das libkvm-Zeugs in V-Maschinen einzubauen. Nur so, just for fun, mal zum Ausprobieren, wie schnell ist es denn. Ja, und die Performance war, ich weiß nicht, ein Zehntel von dem, was V-Maschinen vorher hatte. Weil das IO-Control einfach der Overkill ist. Aber ihr habt ja selber ausprobiert und ich habe es euch gezeigt. Irgendwie, das ging doch recht flott. Warum ging das so flott? Also irgendwie müssen wir die IO-Controls reduzieren. Wer hat eine Idee?
Also vielleicht schaut, ob es gleich mehrere hintereinander folgende Befehle gibt, die irgendwie abgearbeitet werden müssen, also mehrere Outfits und sonst was.
Das ist schon mal eine gute Idee. Vielleicht. Also die Idee ist gut, in der Praxis sage ich, das haut noch nicht ganz hin. Weil natürlich ein Out B kann ein Kommando sein und bevor, sagen wir mal, nicht ein In B abgearbeitet ist, wird das nächste Out B nicht funktionieren oder irgend sowas. Ne? Kann man sich verschiedene Szenarien denken. Oder andere Frage, wenn dann ein Out B ausgegeben wurde, wie lange puffer ich das Ding und warte, na, kommt dann noch ein, haben wir noch einen? Und gerade ein Out-B darf ich ja in dem Sinne nicht cachen, weil, ne, wenn das nicht irgendwann mal in eine Pushen kommt, dann sehe ich den Effekt nicht. Aber an sich, die Idee wäre natürlich bestechend, so. Zumindest für manche Bereiche, sagen wir mal.
Was DMA-mäßiges gemacht würde.
DMA könnte ein guter Punkt sein. DMA könnte man natürlich eventuell unter der Haube machen. DMA kann ich simulieren. Dann bräuchte ich gar kein In-B, Out-B. Ich
habe auch schon mal gesagt, dass man dann auch im Prinzip da diesen Pointer auf den Speicherbereich dann weitergeben und es dann behandeln
lassen. Mhm. Was habt ihr noch an Ideen? Ja, was könnte das helfen?
Ja, dass man nicht jedes Mal einen Cisco machen
muss. Du hast ja nicht einen Prozess, also du hast ja nicht eine CPU, die die CPU simuliert und eine andere CPU, die QEMO-Teil macht. Also könnte man rein theoretisch, das ist noch eine andere Idee. Aber prinzipiell ist es erstmal eine CPU, die beides macht. Ne? Insofern nützt jetzt nichts, dass ihr einen Speicher schreibt, ja, und dann aus dem I/O-Controller zurückkehrt.
Ja, ich meine, man muss sich natürlich schon irgendwie, also man muss schon irgendwie Benachrichtigungen halt schicken, dass man das gemacht hat. Und also darum meine ich, es geht nicht so problemlos einfach reinschreiben und weitermachen, das ist schon klar. Wenn jetzt das ausgeführt werden soll, was als Nachricht ankommt, dann muss ich ja wieder in den User Space wechseln, um das auszuführen. Also dann muss ich wieder mit dem User Space den Prozessor übernehmen und das ist das Ding.
Ja, es sei denn, das wäre natürlich vielleicht noch eine Idee, man hätte zwei echte CPUs. Die eine macht CPU-Simulation und schreibt gegebenenfalls was in den Speicher. Und eine andere echte CPU macht die QEMO-Geschichten und holt sich aus dem Speicher die Nachrichten von dieser anderen CPU und schreibt irgendwelche Antworten oder so. Das ist okay, da könnte man. Also die Idee hat noch keiner gehabt, glaube ich.
Wir hatten mal eine Idee wieder für die heterogenen Systeme. Da haben wir ja schon ein paar solche Ideen mit, vielleicht will ich so einen Kontroll-CPU haben, die nicht ganz so leistungsfähig sein muss und Rechnen-CPUs.
Mhm. Jo, also irgendwie müssen wir die IGO-Control-Dinger loswerden. Eine Idee von dir war, naja, vielleicht müssen wir ja nicht für jedes Out-B zurückkehren. Müssen wir für ein In-B zurückkehren? Naja, für ein In-B auf jeden Fall, weil bevor ich nicht das Ergebnis vom In-B habe, kann ich mit meiner CPU nicht weitermachen. Ne? Also bei In-B ist klar. Bei Out-B kann man nochmal drüber reden, das könnte vielleicht hinhauen. Ja, wann müsste ich dann vielleicht nicht zurückkehren? Naja, einfachste Idee, QEMU damit reinziehen. Ne? Dann brauchen wir nicht zurückkehren. Punkt. Ganz einfach. Aber ich weiß nicht, wer QEMU in sich in seinen Kern reinkopieren will. Also ich weiß nicht, ob ihr mal reingeguckt habt in die Sourcen von QEMU. Ich bin immer wieder fasziniert, wie der Mensch lauffähige Software hinkriegt mit dieser Art Programmierstil. Die ist, also wenn ihr da mal reinguckt, das ist grau und rüben. Aber es läuft gut, also Hut ab, keine Frage. Aber sowas jetzt in den Kern rein zu kopieren und auch die Menge von Code letztendlich.
Abgesehen davon braucht man es ja immer den User Space, wenn man es darstellen will. Also ich meine,
da könnte man natürlich eventuell sagen, da könnte man wirklich einen gemeinsamen Speicherbereich vielleicht nehmen. Ich pinsel einfach mal einen Bildschirm in den Speicher und, keine Ahnung, 5 Mal pro Sekunde kehre ich ins Userland zurück, mal das auf mein X-Fensterchen und simuliere weiter.
Ich meine, so könnte ich es ja zumindest schon mal bei Grafikausgabe von der VM generell machen, dann kann ich mir da schon diese ständige Zurückkehr sparen.
Okay.
Gut.
Anders ausgedrückt, ich bräuchte von dem QEMU vielleicht nicht alles da rein kopieren, aber das, was performancekritisch ist.
Oder vielleicht Sachen, die jetzt nicht sicherheitskritisch sind, wo man sagen kann, okay, darfst du haben.
Also das wäre noch eine Idee, Teile von dem QEMU rüberzuziehen. Und das war das, was ich euch vorhin kurz gezeigt habe und gesagt, da reden wir noch drüber. Das sind auf jeden Fall mal die zwei. Die zwei sind definitiv kritisch, weil Timer-Interrupts, die werden ständig generiert. Mindestens mal im 1000-Hertz-Rhythmus, jedenfalls wenn ich ein Linux drauflaufen lasse oder Windows. Und der PIC muss natürlich jeden Interrupt dann mal, wir haben es ja gestern besprochen, wie das mit dem PIC ist, mit diesem End-of-Interrupt und diesem ganzen Kladderadatsch, was man dem PIC da alles mal sagen muss. Ja, maskiert den, sag, er ist in Service, dann jetzt wieder End-of-Service und so. Wenn ich da jedes Mal zurückkehren müsste und die Interrupts kommen mit 1000 Hertz, dann müsste ich für jede Interrupt-Behandlung bestimmt, na, ich sag mal, ja, den PIT muss ich auslesen, das sind schon mal mindestens 2 Inbase. Den PIC muss ich mit Acknowledge fragen, betasten für mich. Das ist ein Zugriff, ich schalte den Interrupt aus, das sind 2, ich muss einmal auslesen, welche schon ausgeschaltet sind. Zurückschreiben, dass noch einer mehr ausgeschaltet werden soll und am Ende das Ganze wieder rückgängig machen und End of Service sagen. Also Größenordnung 10 In-B-Out-B-Geschichten. 10 Mal für einen Interrupt hin und zurück und die Interrupts kommen mit 1000 Hertz. Mindestens kommen natürlich noch die Netzwerkkarten und so Interrupt zusätzlich, aber mindestens mal 1000 Hertz. Das soll heißen, ich musste schon 20.000 Mal pro Sekunde rein und raus, nur für die Timer-Interrupts. Das soll heißen, wenn ich die 2 Chips in meine Emulation mit rein tue, in den Kernel, spare ich mir 20.000 I/O-Controls pro Sekunde. Wenn ich das nicht tue, vergesst es, geht nicht.
Das ist wirklich der klassische PIC.
Du glaubst nicht, dass der besser ist, oder?
Naja, nicht besser, aber das heißt ja zumindest, ich habe bestimmte Features in meiner KVM-Emulation nicht.
Nee, also das, was...
Zum Beispiel so IPIs kann problematisch sein. Also
ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, also da war mal eine Diskussion, dass das eventuell mit rein soll. Und wenn ich das richtig sehe, es ist auch Multiprozessor-Support im KVM-Modul. Dann bräuchte ich eigentlich einen EPIC.
Ja, ich meine, man braucht schon Multiprozessor-Support ja nicht zwingend.
Ja. Aber das willst du nicht anders.
Das wäre schon schön.
Aber die Emulation, die ist eher noch schwieriger als vom BIC. Weil das Ding halt wieder, also die alten Modi kennt er natürlich alle noch, ist klar. Aber er kann jetzt noch zusätzlich was Neues. Ob der jetzt inzwischen mit drin ist, frag mich was, müssen wir mal wieder reingucken. Was ich euch klar machen will, wieder, ne, es geht nicht um die einzelnen Details, sondern überhaupt um die Idee, es müssen Teile von dem QEMU-Teil mit rüber in den Kernel Space. Gut, damit haben wir uns schon mal 20.000, grober Daumen, I/O-Controls gespart pro Sekunde. Jetzt haben wir aber trotzdem noch das Problem, sagen wir mal, wenn wir Grafik machen. Wenn ich dann, sagen wir mal, in KVM einen Film abspielen will, dann male ich eigentlich offiziell, sagen wir mal, 25 Bilder die Sekunde. 25 Bilder die Sekunde auf so einen 1000x1000 Pixel Bildschirm. 1000x1000 Pixel Bildschirm mit natürlich Farbe. Das sind Größenordnung 3 Megabyte. Und das Ganze 25 Mal pro Sekunde sind 75 Megabyte pro Sekunde, die ich auf die Grafikkarte schaufel. Jedes Draufschaufeln heißt, ein Long ausgeben für einen Pixel. Wären Größenordnung 25 Millionen Zugriffe pro Sekunde. 25 Millionen Mal I/O-Control raus und wieder rein. Ihr könntet ahnen, dass das wohl nicht hinhaut. Okay, das könnte man ja mit I/O-Control vorher sagen, da dieser physikalische Speicherbereich, das ist meine Grafikkarte. Könnte. Du wolltest noch?
Ja, muss ich das wirklich da jedes Mal in Kernel oder kann ich den Gast da nicht einfach direkt auf die Grafikkarte im Zugang lassen?
Schön wär's. Ich kann, wenn die Grafikkarte gemappt ist, kann ich den Gast drauf zumalen lassen. Das an sich wird es gehen. Ob jetzt der X-Server damit klarkommt, ist eine andere Geschichte. Ich male dem ja in seinen Speicher rum. Das andere Problem ist, du hast ja irgendwie deinen echten X-Bildschirm. Und du hast da drin dein KVM-Fenster. Ja, und jetzt sind die Pages, was weiß ich, immer 4K. Aber so eine 4K-Page, das ist vielleicht so ein Ding. Und da ist die nächste 4K-Page, die geht bis dahin. Und die nächste 4K-Page ist das Stückchen. Ja, jetzt musst du ihm sagen, damit er da reinmalen darf, musst du ihm die ganze Page geben. Dann kann er aber auch dahin malen. Und das willst du eigentlich nicht. Mal ganz abgesehen davon, das ist noch ein anderes Problem, die Grafikkarten sind nicht notwendigerweise wirklich memory mapped. Also bei der VGA ist es so, ich schreibe, soll heißen, ich komme mit Adresse und Datum und schreibe in die Grafikkarte. Aber das geht beides durch irgendwie eine Art von Logik. Und hinten raus kommt bei dem Schreibzugriff eine andere Adresse und ein anderes Datum. Wenn ich im WESA-Modus bin, dem einen oder anderen sagt das vielleicht was, dann ist Adresse und Datum identisch. Wenn ich in irgendeinem VGA-Modus bin, sind sie nicht identisch. Da schreibe ich nämlich, ich schreibe vorher in ein Register, mit welcher Farbe ich schreiben will. Und hier Datum, das sind jetzt nur noch die Pixel, die ich mit dieser Farbe beschreiben will. Also hier kommt ein Bitmuster und genau die Bits, die hier gesetzt sind, an die Stelle wird in den Speicher die entsprechende Farbe geschrieben. Das ist jetzt was völlig anderes, ne?
Ja. Ich muss jetzt mal unterscheiden, was ich will eigentlich. Also ich meine, ich kann natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will in meiner virtuellen Maschine irgendwie zocken, ja, dann kann ich vielleicht die Grafikkarte mit PCI Pass-Through direkt durchreichen. Aber normalerweise will man ja eigentlich einfach nur irgendein Fenster haben. Das heißt, da kann man ja die Grafikkarte simulieren. Das muss ja nicht die echte Grafikkarte sein. Mhm. Da kann man ja eine Memory Map Variante so simulieren, dass der Gast halt einfach immer in den Speicher schreibt. Und wenn ich sozusagen jetzt unter meinem X im User Space bin, dann wird er diesen Speicherbereich aktualisiert. Oder ich gehe mit einem VNC ran oder je nachdem.
Das ist beispielsweise die Variante, die VMware macht. Die definieren sich selber eine Grafikkarte, nämlich eine Memory Mapped. Und wenn man dann Performance haben will, dann muss man nach der eigentlichen Installation des Betriebssystems nachträglich noch einen Treiber installieren, nämlich den Treiber für diese Special-Grafikkarte.
Ja, gibt es da nicht, sag ich mal, irgendein Minimalmodell, auf das man beschränken kann, das das Betriebssystem unterstützt und einfach nur Memory?
QEMU nimmt die, Gott, wie heißt denn die jetzt? Okay, Namen vergessen, ist wurscht. Das ist eine ehemals existierende Grafikkarte, die gibt es nicht mehr zu kaufen, logisch, die mehr oder weniger null Beschleunigung hat. Beschleunigung bringt uns auch nichts, weil die müssen wir ja simulieren mit der CPU und ob wir jetzt die Beschleunigung mit der CPU simulieren oder die CPU selber rechnet, wo sie eine Linie malen soll, das kommt aufs Gleiche raus, dann kann man sich die mühsame Simulation auch sparen. Und es ist eine Grafikkarte, die VESA kann. VESA kann nicht jeder, die meisten schon, aber nicht jeder. VESA, wie gesagt, hat den Vorteil, da kommt an der Adresse das Datum raus, was ich oben reinstecke. Da kann ich selber sozusagen 1:1 auf dem Speicher rummalen. Das Problem ist, wenn man bootet, sagen wir mal, ich boote irgendeine Linux-Installations-CD, dann kommt am Anfang so ein kleiner Splash-Screen. Ach, schön, dass du die Distribution XY gewählt hast. Wenn du booten willst, dann drücke doch Enter. Das ist ein VGA-Screen. Und das muss ein VGA-Screen sein, weil VGA ist der einzige Standard. Es gibt keinen anderen Standard. Für alles andere braucht ihr letztendlich hinterher einen Treiber. Aber ihr habt ja natürlich jetzt im Bootloader keinen Treiber für sämtliche Grafikkarten, die es auf der Welt so gibt. Genau. Aber es muss funktionieren. Habe ich auch gedacht. Und dann hat er mir die Pixel auf den Bildschirm gemalt. Da konntest du zugucken bei ihm. Das hat eine halbe Stunde gedauert, bis der Bildschirm voll war. Ewig gedauert. Also du kannst einzelne Pixel zählen, wie er sie gemalt hat. Ja, aber da laufen natürlich dann wieder sämtliche Timeouts ab. Ne? Im Bootloader kann man normalerweise auswählen, zumindest eine Weile lang, ob man denn standardmäßig booten will oder ob man noch irgendwie Hardware disablen will oder irgendwas. Nach der halben Stunde, bis er das fertig gemalt hat, sind sämtliche Timeouts Arabiens abgelaufen. Geht auch nicht. Okay, ihr habt recht insofern, dass ihr sagt, ja, hinterher, wenn ich dann mal schön gebootet habe und ich habe eine VESA-Karte oder ich habe irgendeine mir selbst definierte Steckkarte drin, die über Speicher kommuniziert, dann könnte man solche Geschichten machen. Allerdings muss man natürlich sagen, dann müsste ich die Grafikkarte aus QEMU raussägen und damit reintun. Also ihr wisst, wie kompliziert ein PIC ist. Das habt ihr ja am eigenen Leib erfahren. Das ist nur so viel von der Grafikkarte. VGA ist fürchterlich. Noch viel fürchterlicher. Also wie gesagt, hier letztendlich diese Logik, die entscheidet Adresse und Datum. Was da unten rauskommt, das wird 120 Mal durch die Mangel gedreht. Je nach Modus, den man einstellt. Man kann ja schließlich Herkules-Modus einstellen, man kann SVGA einstellen, man kann VGA einstellen, man kann CGA einstellen. Das kommt von der Grafikkarte ja alles. Und alle Modi sind anders. Man kann einstellen, ob die Zeile 80 Zeichen lang ist, ob sie dann 64,5 Zeichen lang ist. Da gibt es so viel Zeug. Also man kann es tun, aber ich glaube, das will man nicht. Noch eine andere Idee. Jetzt kannst du deine alte Idee von vorhin auspacken. Was hattest du denn vorhin?
Ein bisschen, dass man da tatsächlich mal einen Puffer hat.
Also da könnte man sich... Da wäre es eine Idee, weil Grafikkarte heißt ja, dieser Elektronenstahl, der da letztendlich immer den Bildschirm neu malt, 25 mal, 60 mal pro Sekunde, der macht es ja auch nicht sofort. Wenn jetzt das Update auf der Grafikkarte mal eine Millisekunde später kommt, das merkt kein Mensch. Gut, wenn es jetzt 5 Minuten später kommt, also es muss irgendwie schon mal raus, aber es muss nicht notwendigerweise sofort.
Ja. Man muss hier wieder die Logik in den Kern packen, die mit der Grafikkarte zu tun hat. Das wollten wir nicht.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht nicht so viel Logik, das ist vielleicht nur Logik mit, nimm die Anfrage an, speichere sie in den Puffer und sage, er ist erledigt und alle paar Sekunden machst du tatsächlich mal die Anfrage an den User Space und sagst, ich habe da ein bisschen was bekommen, könntest du mal bearbeiten bitte. Oder?
Ja.
Genau.
Ist der Zugriff auf das VGA jetzt Memory Mapped?
Ja. Jein.
Okay, aber also ist die auf die großen Datenmengen von dem ganzen Zeug
genau, ja.
Mal abgesehen und so.
Also das hier ist Memory Mapped. Die ganzen Register, die jetzt diese Logik da steuern, die sind IO-mapped.
Naja, dann kann ja quasi, dann sagt man halt einmal über so ein IO-Control dem Kernel-Modul diesen Adressbereich, pufferst du halt bitte x, keine Ahnung, für x Byte oder x Befehle und dann kommt er halt nach 1000 Mal oder so.
Jetzt hast du richtig eingewandt. Ja, die Grafikkarte muss das ja erstmal umrechnen, bevor ich dann überhaupt weiß, welche Adresse was geschrieben wird. Aber genau das will ich ja eigentlich nicht. Okay, nicht ins Boxfahren laden lassen. Ich kann natürlich genauso gut das da oben puffern. Unmodifiziert, denkt mir nichts dabei. Alles, was im Speicherbereich A000 bis C000 ist, ist Grafikkarte. Das merke ich mir. Einfach ab auf Halde legen, auf Halde legen, auf Halde legen, 10.000 Stück. Naja, und dann ist der Puffer voll. Na okay, dann hier, komm, da. IO-Control kehrt zurück. Keine Ahnung, 10.000 Schreibaufrufe sind inzwischen im Puffer drin, mach mal. Und dann kann QEMU hier oben anfangen und kann sich aus diesem Puffer den ersten Schreibzugriff holen, kann den simulieren, den zweiten rausholen, simulieren und kann sich langsam seinen Bildschirm damit vollpinseln. Geht das immer?
Sie haben ein bisschen was angedeutet mit diesen Farben, die dann irgendwie in den Registern gespeichert sind. Das muss man halt irgendwie sicherstellen, dass diese gleiche Farbe vorhanden ist, wenn dann immer noch vorhanden ist, wenn der nächste Schreibwort kommt und vielleicht aber zwischendrin ja auch mal irgendwie wieder gepinselt haben könnte mit seinem.
Es könnte sein, ich sage hier ab jetzt rot, Pinsel, 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 das landet alles im Puffer. Ab jetzt grün, Pinsel, 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 es landet alles im Puffer. Ja, und dann ist der Puffer irgendwann voll, dann sage ich, QEMU mach mal, aber QEMU sieht, ach, das letzte, was da reingeschrieben war, war grün und ab jetzt malen.
Also halt das Schreiben auf die Register auch mit reinpacken in den Puffer. Quasi so ein Befehlsstream, einfach alles, was an die Grafikkarte geht, einfach aufheben.
Okay.
Und diesen letzten Befehl aufheben, wenn der noch aktiv war, bevor wieder zurückgewechselt wurde, weil es kann ja sein, dass es ist, grün, schreiben, schreiben, okay, Puffer voll, wird geschrieben, geht wieder weiter, weiter schreiben, schreiben, schreiben und immer noch mit grün und dann soll aber gemerkt werden, dass das grün vorher noch die letzte Farbe vom letzten
Abend. Okay, das könnte sich QEMU dann ja merken. So, ja. Ja, dann merkt sich, er kriegt die ganzen Befehle und hat ja intern irgendeine Art Zustand. Jo, also okay, also nicht nur Speicher müssen wir uns merken, die Speicherzugriffe, sondern auch noch das, was diese Logik da umschaltet. Das muss in diesem, du hast es richtig genannt, Befehlsstrom sozusagen mit drin sein. Ja, es geht immer noch nicht ganz. Ja, vorausgesetzt, man schreibt nur, funktioniert das wohl? Aber man kann natürlich zwischenzeitlich auch mal lesen. So nach dem Motto, ach, welche Farbe habe ich eigentlich gerade gemalt? Sag doch mal. Und dann?
Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als es zu verarbeiten. Oder ich sage, also entweder ich liefere, ich kann ja nur entweder was Falsches liefern oder den Zugriff verweigern. Oder ich muss es durch die Grafikkarte verarbeiten lassen, weil ansonsten.
Genau, ne? Also ich muss die ganzen zwischengepufferten Befehle, die ich ihm irgendwie in der Zwischenzeit gesagt habe, die aber noch nicht verarbeitet worden sind, die muss ich erstmal flaschen, mach erstmal den ganzen Kram und jetzt sagst du mir, welche Farbe du dir als letztes gemerkt hast.
Also immerhin das Lesen deterministisch, dass ich sagen kann, okay, wenn der jetzt anfängt zu lesen in einer Zeile, dann lasse ich mir gleich von der Grafikkarte die komplette Zeile von mir, also auch die komplette Zeile von dem, was ich sehe, geben, schneid den Bereich aus, der für die virtuelle Maschine da zuständig ist und gib ihm dann aus dem Ding den richtigen Wert raus.
Also wenn ich dann wüsste, so nach dem Motto, ja, wenn er oben links anfängt zu lesen, dass er dann die nächsten auch haben will.
Ich würde sagen, dann lass ich mir einfach mal mehr von der Grafikkarte geben und puffer das ein bisschen.
Also insofern haben wir Glück, dass die Grafikkarte im Allgemeinen gar nicht unbedingt viel ausgelesen wird. Immerhin, man kann ja auch mal Glück haben. Insofern sind das jetzt nur Spezialanwendungen, so typisch MS-DOS oder was, wo da irgendeiner selber rumgehackelt hat, wo man dann sagen kann, naja, der hat sich nicht selber gemerkt, welche Farbe er zuletzt gemalt hat und jetzt fragt er dumm doof die Grafikkarte. Während die neueren Programme natürlich, soweit es irgendwie geht, I/O-Zugriffe vermeiden, weil kostet Zeit. Also die merken sich alles selber intern. Insofern fragen die die Grafikkarte nur wirklich im äußersten Notfall. Also insofern gefragt wird relativ wenig. Wenn allerdings gefragt wird, habt ihr richtig gesagt, nee, dann müssen wir vorher mal flaschen. Jo, macht das was, dass wir vorher flaschen müssen?
Performance kaputt halt oder sonst?
Ja, nicht einmal das. Warum? Naja, wenn hier, sagen wir mal, ein InB kommt, ja, InB, sagen wir mal, auf die, ja, muss jetzt gar nicht die Grafikkarte sein, sagen wir mal, wir machen InB auf die serielle. Was heißt das? Das heißt, wir müssen einmal den ganzen mühsamen Weg IO-Control zurück. Ja, wenn wir den ganzen Weg eh schon zurück sind, das war ja genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten, dann können wir aber hier aus dem Puffer auch alles gleich verarbeiten. Auch wenn wir auf die serielle zugreifen, können wir gucken, ja, was wurde denn in der Zwischenzeit auf die Grafikkarte gepinselt. Das machen wir gleich mit. Hat einfach den Vorteil, sonst müssen wir nachher nochmal wieder zurückkehren, um die Grafikkarte zu pinseln. Also man kann jedes IO-Control, was zurückkehrt, dazu nutzen, hinterher zu sagen, ja komm, in der Zwischenzeit ist aufgelaufen, das und das, mach mal. Jo, und das nennt sich dann, jetzt mache ich das auf die, irgendwo hingeschrieben. Genau, also hier gibt es diese sogenannte Memory Mapped IO, dafür kann man dann so Callbacks registrieren, so im Prinzip wie wir das sonst immer an dem Bus hatten. Ne? Da hatte sich die Grafikkarte ja am Bus registriert, jetzt registriert sie sich nicht am Bus, sondern an diesem KVM-Modul. Und KVM ruft jetzt diese Schreibmal-Funktion dann auf, in dem Moment, wo dieser Puffer da geleert werden soll. Jo, und das ist dann die Variante, wie es dann letztendlich auch unter der Haube funktioniert. Das Modul simuliert, soweit wie geht. Ab und zu wird er unterbrochen, beispielsweise durch Zeitinterrupts. Das macht er unter der Haube mit dem implementierten PIC und PIT und kehrt gleich zurück, macht weiter. Ja, und vorausgesetzt, das Programmchen macht gar kein I.O., sondern rechnet nur, geht das blitzartig. Da kehrt er überhaupt nicht zurück. Wenn er mal in B-Out B macht, okay, dann haben wir gesehen, das wird teuer. Ist halt so. Allerdings sollte sich das vergleichsweise in Grenzen halten, habt ihr auch schon richtig rausgekriegt, wenn man DMA macht. Also beispielsweise hier, da läuft ein Stück vom Kernel. Kernel fragt, ich möchte von der Platte Block 13. Ja, Block 13 lesen heißt, ich muss die Blocknummer in meinen Plattencontroller schreiben. Das ist dann Out B. Ne? Und ich muss noch das Kommando lesen in meinen Plattencontroller schreiben. Ja, aber das sind, lass mich lügen, ich glaube 8 Byte. Also letztendlich 8 mal IO-Control, um einen Plattenblock anzufordern. QEMU kann aber natürlich dann in der Simulation sagen, naja, wir liefern jetzt nicht hier byteweise 512 Stück einzeln zurück, sondern kann sagen, ja, schreibe ich in Speicher, fertig. Den Speicher hat er ja. Und dann generiert er nur einen einzigen Interrupt. Das ist wieder ein IO-Control. Also ein Plattenblock lesen heißt dann so grober Daumen, sagen wir mal 10 IO-Controls.
Was ist mit der Netzwerkkarte?
Sollte man tun, dies tun, ne? Sonst holst du dir jedes Byte persönlich ab und jedes Byte ein IO-Control. Also seine uralt NE2000 nachzumachen, keine gute Idee.
Oder wieder derselbe Trick wie mit der
Bei der Ausgabe könnte das funktionieren.
Ja,
bei der Eingabe geht es nicht. Beim Eingabenetzwerk, also ich puste ja mindestens so viel raus, wie ich reinlese, ne? So in etwa jedenfalls. Das, also DMA sollte.
Aber welcher ein altes Gastsystem laufen
muss? Wenn ich dann MS-DOS, ja, dann ist DMA schick, aber wird nicht genutzt.
Also wenn ich ein MS-DOS simuliere, dann brauche ich auch keine Gigabit-Netzwerkkarte. Also,
ne? Genau, MS-DOS lief früher auf einem 4,77 MHz Prozessor. Wenn ich nur genügend viel IO-Control mache, dann bin ich wieder dabei. Dann haben wir wieder unsere 4,77 MHz produziert mit ganz viel Wärme.
So viel Wärme war früher gleich auch schon, wenn ich ganz.
Mein alter PC, den ich zu Hause habe, hat ein 20 Watt Netzteil. Aber gut, der hat dafür auch 100 Mal so lange gebraucht für eine Berechnung wie ein moderner PC. Ne? Jo, okay, also so die Ideen. Jo, wie schaut das Interface dann aus? Das haben wir uns jetzt so mehr oder weniger zusammengefummelt. Also das erste, virtuelle Maschine initialisieren, soll heißen VMX überhaupt mal anschalten, sonst geht überhaupt nichts. Dann kann man logischen Prozessor initialisieren. Da steht jetzt so logischen Prozessor, das darf man auch mehrfach machen. Also ich kann auch mehrere Prozessoren initialisieren, dann habe ich halt ein Multiprozessorsystem. Die können auf dem gleichen Speicher rummachen, müssen nicht, sie können auch verschiedene Speicher nehmen. Jo, dann kann ich Speicherbereiche registrieren. Also Speicherbereiche einmal im Sinne von echt normaler Hauptspeicher. Ich kann aber natürlich auch sagen, was weiß ich, Grafikkarten, Hauptspeicher kann ich da mit reinmappen und so. Jo, dann kann ich die Register auslesen bzw. setzen. Also, und jetzt auch nicht nur die normalen Register, die man so kennt, sondern auch Segmentregister, CR3, wie sie alle heißen. Inklusiv, und das ist jetzt auch ein Spezialfall, was sonst nicht geht, inklusiv dieser Schattenregister. Also wir haben uns das neulich angeguckt mit diesen Segmentregistern, dass man eigentlich mal bloß die Segmentnummer sich merkt. An die komme ich normalerweise dran. Aber jetzt kann ich auch Basis, Limit und das ganze Zeug so auslesen. Zum Debuggen ganz neckisch, vor allen Dingen aber auch wichtig, sonst könnte ich halt nicht hin und her swappen. Jo, Code ausführen, logischerweise. Ich kann den Grund für die Rückkehr ermitteln. Also der kommt dann aus dem KVM, aus der lib-KVM kommt er zurück mit irgendeinem Enum, Enumeration-Wert. Und da steht dann drin, naja, konnte gerade nicht weiter, weil er will auf Port Nummer 13 lesend zugreifen. So, dann muss man halt sehen, was macht man jetzt mit so einem InB oder so. Man kann ihn jetzt, wenn man ihn umgekehrt wieder startet, kann man auch Interrupts injizieren. Also beispielsweise, er kommt hier zu uns zurück, weil er von der Platte lesen will. Dann simuliere ich den Kram und kann ihn dann wieder neu starten und sagen, naja, Plattenblock ist da. Und dann kann er halt den Pick und so wieder rauslesen entsprechend. Wenn ich hier den IRQ injiziere, dann macht er unter der Haube schon mit seinem Pick die Simulation entsprechend. Also dann wird in dem PIC das in Service-Register entsprechend das Bit gesetzt und so weiter.
Ist das eigentlich da? Ist das dann auch verzögert?
Nee, glaube nicht. Also der macht alles ohne jegliche Verzögerung.
Okay.
Wenn du eine Verzögerung willst, dann kannst du natürlich, ja, er kommt hier zurück und sagt, er will einen Plattenblock anfordern. Du kannst natürlich erst einmal sagen, ja, dann lauf mal weiter, ziehst dir aber einen Timer auf und was weiß ich, eine Millisekunde später injizierst einen Interrupt. Das geht.
Weil ich habe mir gedacht, das müsste doch jetzt sonst auch wieder die gleichen Probleme geben.
Ja, ja. Die hast du auch. Aber sie sind hier jetzt, muss man dazu sagen, im Userland lösbar. Userland musst du dich drum kümmern. Wenn eine Platte verzögert reagiert, dann muss ich das in der Plattensimulation machen. Unter der Haube im KVM-Modul ist alles Standepete sofort. Okay, zusätzlich gibt es jetzt noch, das hat jetzt damit erstmal direkt nichts zu tun, aber man kann natürlich jetzt, haben wir uns bei Xen ja mal angeguckt, Xen kann man so konfigurieren, dass einzelne Gäste PCI-Geräte komplett in die Hand gedrückt kriegen. Das geht hier im Prinzip auch. Also ich kann bei dem I.O.-Control kann ich auch sagen, ja, hier PCI-Gerät Nummer so und so viel, mach, dein Problem. Wenn dem so natürlich ist, und das ist noch ein bisschen problematisch, also das, ich habe den Eindruck, da gibt es noch irgendwo Macken in dem KVM. Wenn ich dem KVM ein PCI-Gerät in die Hand drücke, dann generiert natürlich das echte PCI-Gerät auch eventuell Interrupts. Und die Interrupts muss ich natürlich jetzt in meinen virtuellen PIC mit reinfummeln. Damit die CPU dann entsprechend darauf reagiert. Und da habe ich manchmal den Eindruck, da verschluckt er was oder das tut nicht richtig. Weiß ich nicht genau. Müssen wir nochmal angucken. Jo, okay, was macht das lib-KVM jetzt? Das eine ist, ja, das ist, also aus Sicht von V-Maschinen ist das jetzt doof. Aus Sicht von QEMU ist es schön. QEMU hat es ja so, ich habe es euch irgendwann mal erklärt, hat Speicherbereiche, ja, und wenn ein Speicherbereich da ist, dann ist er halt da. Soll heißen, wenn er da ist, kann ich drauf schreiben und kann von lesen. In echt ist das nicht so, nicht notwendigerweise. Da gibt es Speicherbereiche, die kann ich zwar beschreiben, ich kann sie aber nicht auslesen. Soll heißen, ich schreibe was rein, aber wenn ich was auslese, dann lese ich nicht den Speicher, sondern ich lese ganz einen anderen Wert. Braucht man beispielsweise, habe ich euch damals erzählt, für so ein Shadow-BIOS-Zeugs. Wenn ich lese, dann hole ich es aus dem BIOS, aber wenn ich schreibe, dann schreibe ich einfach eigentlich in den Hauptspeicher. Und das kann man nachträglich auch umschalten. Soll heißen, ich kopiere es normalerweise erstmal aus dem BIOS-Chip in den Hauptspeicher und dann schalte ich um, BIOS abschalten und ab jetzt lesen, schreiben, ab jetzt lesen aus dem RAM und schreiben aufs ROM. Und dann habe ich sozusagen das BIOS im Speicher schreibgeschützt. Das funktioniert hier leider nicht. Ich kann dem KVM-Zeugs nämlich eigentlich nur sagen, ja, den und den Speicher siehst du an der Stelle. Dann ist er halt da. Jo, das Ding letztendlich bietet sozusagen die Hauptschleife. Also ich sage einfach nur noch Lauf und dann läuft das ganze Zeugs. Und wenn IO-Control zurückkehrt, dann kommt er ja mit irgendeinem Grund. Soll heißen, ja, er kommt zurück mit, was weiß ich, InB ist auszuführen. Dann ruft er halt irgendein Callback auf. Und der Callback, wenn der zurückkehrt, dann kehrt das KVM auch direkt in die Simulation zurück. Ruft gleich den nächsten IO-Control auf. Soll heißen, also ich mache einen Run und ab dann werden nur noch ab und zu meine Callbacks aufgerufen. Was an sich ganz schick ist. Was anderes brauche ich eigentlich nicht. So wie die CPU in echt Callbacks auf ihre Geräte macht, so macht jetzt dieses libkvm die Callbacks auf meine Grafikkarte, auf meine Platte, auf mein, was auch immer ich da alles simuliere. Wenn ich allerdings jetzt nebenbei selber noch was machen möchte, was weiß ich, noch einen anderen Prozessor selber nachmachen oder so, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Da würde ich eigentlich gerne die CPU anschubsen und während sie läuft, würde ich gerne noch was anderes machen. Das geht hier leider so nicht. Jo. Das hatte ich euch schon erzählt. Jo, was muss jetzt in dem x86 emulate.c alles emuliert werden? Ja, Instruktion holen. Also irgendwie hat er ganz angehalten mit der Mitteilung privilegierter Befehl. Ach du, kümmere dich drum. Ja, was muss er machen? Naja, das, was ihr letztendlich auch gemacht habt in eurer virtuellen Maschine. Byte holen, reingucken. Ach, ich brauche noch Motor M-Byte, reingucken. Ach, ich brauche noch ein Zip-Byte. Ach, ich brauche noch eine Adresse. Ne? Häppchen für Häppchen zusammenklamüstern den Befehl. Und den Befehl dann gegebenenfalls ausführen oder emulieren. Jo, meistens, haben wir jetzt gesagt, wird er ausgeführt. Warum? Naja, die meisten gehen eben auf den PIC bzw. auf den PIT. Und die Dinger können wir einfach machen lassen, fertig aus. Ansonsten natürlich emulieren, soll heißen, ja, zum Beispiel aus dem IO-Control zurückkehren mit einer entsprechenden Meldung. Jo, und wenn er zurückkehrt, was macht er da? Da wird dann halt das MMIO-Zeugs ausgeführt. Immer so lange, bis der Puffer halt wieder leer ist. Und gegebenenfalls nochmal User Space IO. Also wenn es jetzt, wenn er mit so einem InB zurückkehrt, naja, dann einerseits macht er das InB, andererseits das bis dahin aufgelaufene Memory Mapped IO Zeugs. Jo, zusammenfassend, das hat man schon gesehen, ne? Im Prinzip optimale Performance bei rechenintensiven Jobs. Warum? Naja, 1000 Mal pro Sekunde wird er durch einen Interrupt unterbrochen. Aber die Simulation von dem Interrupt, die macht er unter der Haube in dem KVM-Modul, kommt gar nicht ins Usernet. Das müsste weitestgehend blitzartig gehen. Das haben wir gesehen, langsam bei häufigen Wechseln in User Space. Ihr habt jetzt auch gesehen, wann er in den User Space muss. Also im Wesentlichen ja, bei allen I/O-Geschichten. Das Interface ist ganz neckisch. Leider kann man natürlich irgendwelche Sachen im User Space falsch machen. Ich gebe ihm aus Versehen den falschen Speicherbereich oder ich setze ihm das falsche Register, bevor ich ihn weiterlaufen lasse. Da sagt er mir nichts. Ach, du willst, dass ich in den Speicherbereich schreibe? Naja, mache ich das halt. Ach, das waren leider deine wichtigen Werte. Pech gehabt. Und das ist mehr oder weniger nicht zu debuggen. Das ist entweder richtig oder nicht, weil die CPU rennt. Und da könnt ihr jetzt auch keinen Breakpoint setzen oder irgendwas. Ihr merkt bloß, ja, ihr ruft KVM auf und wenn es wieder zurückkommt, dann geht überhaupt nichts mehr. Weil er in der Zwischenzeit, keine Ahnung, tausende von Instruktionen ausgeführt hat und da Speicherbereiche überschrieben, Register kaputt gemacht hat, steht halt mitten im Wald. Das ist im Userland schwierig. Das Unangenehme ist, also zumindest im Moment ist es zum Teil noch so, wenn ich KVM falsch aufrufe, dann reagiert auch das KVM-Modul im Kern falsch. Das war mal ganz neckisch, ich habe mir erzählt, ich habe versucht, das KVM zu nutzen für Fahrmaschinen. Habe es natürlich falsch gemacht, am Anfang jedenfalls. Dann hat es fürchterlich gerumpelt, der ganze Rechner stand. Also wenn ich das Dev-KVM falsch nutze, falsche I/O-Controls schicke, dann raucht mir der ganze Rechner ab. Das sollte nicht passieren, aber ist zurzeit Tatsache. Wenn ihr KVM nutzt, also das Programm namens KVM, der hat natürlich inzwischen keine Fehler mehr in seinen Aufrufen, dann funktioniert das KVM-Modul, glaube ich, sehr gut. Also da hatte ich noch nie einen Absturz. Wenn ihr den aus dem User Space falsch nutzt, dann raucht es häufiger mal.
Muss man das in das User Space selber konfigurieren oder nur, wenn man es eben dieses Modul benutzen möchte und nicht das KVM-Programm?
Wenn du KVM-Programm nutzt, dann hast du sozusagen den QEMU-Teil und eine perfekte Anbindung an das KVM-Modul. Dann musst du selber, ja gut, also so wie du QEMU konfigurieren kannst, also gibt es Größe vom Speicher an, kannst du das KVM auch konfigurieren. Okay. Also das Interface ist das gleiche.
Was wird denn dann aus QEMU eigentlich noch genutzt? Also die Peripherie und wahrscheinlich diese BIOS-Geschichten, aber das ganze Chip-Zeug fällt ja dann eigentlich weg.
Genau. Also CPU fällt komplett raus und PIC und PIT. Und damit hast du von QEMU wahrscheinlich 90% weggeschmissen. Na gut, die Grafikkarte ist wie gesagt nicht trivial. Platte, CD-ROM, Netzwerkkarte sind auch nicht trivial. Also die sind natürlich noch da.
Das auch im Kernel schon eigentlich.
Ja, geht alles im Kernel. Jo, okay. Ja, nächste Woche noch einmal. Nein, nächste Woche nicht mehr. Das waren die Folien vom letzten Jahr. Da ihr kriegt noch was zusammen. Jo, was ich mit euch noch machen möchte in ein paar Minuten. Ich habe einen Studenten, einen Schlauen. Dem habe ich gesagt, ich hätte gerne V-Maschinen parallelisiert. Bisher haben wir jetzt ja parallel nichts gemacht. Okay, vielleicht irgendein, dieses V-Server, das ist letztendlich ein Betriebssystemkern, der ist von sich aus schon multiprozessorfähig, da könnt ihr natürlich dann auch mehrere CPUs nutzen. Aber was ihr euch alles angeguckt habt, so Emulation, so wie ihr es gemacht habt, ist ein Thread, ein Prozess, der diese Simulation macht. Guckt euch QEMU an, eine CPU. Guckt euch KVM an. KVM ist wieder anders. KVM kann prinzipiell mehrere.
Geht es eigentlich um die virtuellen CPUs oder um die physikalischen CPUs?
Beides. Was könnt ihr euch vorstellen, kann man denn jetzt parallel machen? Was kann man, oder kann man denn jetzt mehrere CPUs nutzen bzw. simulieren?
Ich schätze mal, es ist zumindest vielleicht ein bisschen weniger Probleme verbunden, zwei virtuelle CPUs zu simulieren. Gut, man muss sich das anschauen, wie da die Kommunikation zwischen den beiden ist, aber das kann man notfalls deterministisch hinkriegen, dass man immer sequenziell sagt, so Schritt auf der CPU, Schritt auf der CPU, man hat das Ganze aber erstmal nur sequenziell auf einer physikalischen CPU laufen.
Okay, da sind wir uns schnell einig, das geht. Du hast jetzt gleich richtig gesagt, Schritt hier, Schritt da. Wie schaut es dann aus mit 10 Schritte hier und 10 Schritte da? Oder wenn wir dann Just-in-Time kompilieren, dann hieße das ja eher so Block hier und Block da, wobei einer Block und der andere Block vielleicht nicht gleich lang sind.
Wir müssen dann wieder die Blockgrenzen, wir müssen dann die Blöcke so schneiden, dass wieder kritische Grenzen die Kommunikation zwischen den beiden Prozessoren, dass da halt dann wieder unterbrochen wird.
Mhm. Wann ist dann Kommunikation zwischen zwei Prozessoren? Okay, gleich das richtige Stichwort. Wie unterbreche ich dann? Gut, rein theoretisch kann man auch noch über den EPIC kommunizieren, aber im Wesentlichen, wenn es schnell gehen soll, nimmt man besser den Speicher. Kommunikation über Speicher heißt, mehr oder weniger jeder Befehl kommuniziert. Und du sagst, naja, dann müsste da der Block aufhören. Okay, unsere Blöcke schrumpeln zusammen auf einen Schritt hier, einen Schritt da, einen Schritt hier, einen Schritt da. Oder kann man das vielleicht so ein bisschen ignorieren mit dem Kommunizieren?
Eigentlich ist es doch wurscht, denn auf einem physikalischen Prozessor weiß man ja auch nicht, welche CPU jetzt gerade wie viele Befehle vor der anderen arbeitet. Oder welcher
Das wäre eine Idee, zu erkennen, wann denn jetzt wirklich Kommunikation stattfindet. Also wenn ihr...
sichergestellt sein muss, dass das in der Reihenfolge, dass diese Reihenfolge gegeben ist oder dieser zeitliche Ablauf.
Also zumindest auf Intel werden letztendlich alle Befehle, die prinzipiell so Shared Memory irgendwas machen, mit so einem Log-Präfix versehen. Also Log, was weiß ich, addiere... Konstante 1 zu, was weiß ich, Counter. Da kann man im Prinzip ja an dem Log schon sehen, da reden die miteinander. Das sind gescherte Variablen. Gut, bei manchen steht es nicht davor, da gibt es nur so ein Compare und Exchange Befehl. Der tauscht einfach den Inhalt vom Register EAX mit der angegebenen Speicherzelle, aber nur dann, wenn die beide gleich sind. Da brauche ich jetzt keinen Log davor schreiben. Aber ich muss es atomar ablaufen lassen. Okay, aber ich sehe sozusagen an dem Befehl, naja, das ist schon ein spezieller. Jo, den benutze ich zum Beispiel, um Logs zu setzen. Das Dumme ist, wenn ich den Log wieder aufheben will, dann mache ich das letztendlich durch ein Move 0 nach Log und fertig. ich bin mir ja sicher, wenn ich vorher hier so einen Log mir geholt habe, den Log auf 1 gesetzt habe, dann bin ich sicher, ich bin der Einzige, der hier eine 0 schreibt. Alle anderen warten ja noch. Dem Move sehe ich es aber nicht an, dass das jetzt irgendwie eine spezielle Instruktion ist. Da steht kein Log davor, da muss auch kein Log davor. Werden wir gleich sehen. Jo, okay, ansonsten habt ihr recht. Prinzipiell, so wie du sagst, naja, so eine echte CPU, ich weiß jetzt auch nicht, was meine Nachbar-CPU wie schnell macht. Und wenn ich das nicht so genau weiß, dann muss ich das alles synchronisieren mit solchen Logs und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Gut, erste Frage, was müssen wir mit den Logs machen? Müssen wir die beachten? Warum?
Ja, es ist ja nur, dass der Bus gelockt ist, dass halt sozusagen das wirklich im Speicher steht, also sichtbar ist für die anderen CPU.
Ja.
Und das machen wir ja sowieso, weil wir ja kein Cache haben. Also wenn wir die Instruktion atomar ausführen, was wir mit jeder Instruktion machen, haben wir keine Probleme.
Okay. Ja, also so wie du gesagt hast, hier ein Schritt, da ein Schritt. Naja, wenn wir hier den Schritt namens log add 1 count machen, dann ist der Schritt als Ganzes ausgeführt und erst dann kommt der Schritt von der zweiten CPU. Das soll heißen, die erste kann mit ihrem Log nicht unterbrochen werden, also log weg damit. Kein Problem. Jo, okay, also Logs brauchen wir nicht. So wie du sagst, wir brauchen keine Rücksicht drauf nehmen. Wir wissen sowieso nicht, wie schnell eine andere CPU ist, müsste doch alles gehen. Wie üblich? Fast. Es gibt nämlich, also beispielsweise im Linux-Kern, eine Stelle, da kommt es darauf an, wie viele Instruktionen sie machen. Warum? Sie versuchen nämlich, alle CPUs am Anfang einmal gemeinsam alle ihren Timestamp-Counter auf 0 zu setzen. Warum? Warum? Damit, wenn hinterher ich mit Read-Timestamp-Counter mir sozusagen die Zeit hole, es wurscht ist, welche CPU sich die Zeit holt, es ist immer die gleiche. Die dürfen natürlich nicht gegeneinander verschoben sein, das wäre ein bisschen blöd. Wenn ich dann mit meinem Programm von einem Prozessor auf den anderen gescheduled werde und jetzt habe ich plötzlich eine andere Uhrzeit, das wäre ein bisschen doof. Ne? Deshalb müssen alle am Anfang einmal dieses Read-Timestamp-Counter auf 0 setzen. Und das machen sie, indem sie letztendlich alle an einem solchen Log warten. Einer setzt den Log auf 1 und wenn alle anderen sehen, oh, Log ist jetzt, oder diese Variable ist auf 1, dann setzen wir jetzt alle unseren Timestamp-Counter auf 0. Das kann funktionieren, wenn es richtig macht. Eine Instruktion hier, eine da, dann geht's. Wenn ihr natürlich sagt, hier einen Block, naja, dann setzt eine CPU die Variable auf 1 und rennt. Und dann kommt die zweite dran und ja, die Uhrzeit ist jetzt vielleicht schon wieder eine ganz andere. Da müsste man dann gucken. Je nachdem, wenn nämlich jetzt eine andere CPU noch nicht direkt vor der Log-Variable stand, sondern ein Stückchen weiter vor und die rennt jetzt, ja, dann kommt sie sozusagen zu einer anderen Zeit an diese Barriere.
Beziehungsweise macht halt kein Active Polling oder sonst was an dem Speicher, bis der endlich mal 0 wird und verbrät damit CPU-Instruktionen und zählt damit die virtuelle Zeit hoch, sondern sieht, oh, ist doch schon, also ist es jetzt, wann habe ich angefangen? Ja, ich war sofort da, also gut, dann ist es jetzt schon.
Also da könnt ihr euch vorstellen, dass zeitlich haut das unter Umständen nicht hin.
Garantiert mir das Verhalten überhaupt die Hardware? Ich meine, also es funktioniert ja jetzt so, aber es könnte ja auch anders sein. Also ist das überhaupt spezifiziert?
Eine gute Frage.
Weil ansonsten würde ich sagen, dann ist das erstmal nicht unser Problem.
Das ist eine berechtigte Frage, allerdings Linux macht das so.
Ja.
Und es macht auch Sinn, es so zu machen, sonst ne, andere Timestamp-Counter, das ist doof. Ja, gut, bei Linux muss man dazu sagen, der probiert weiß nicht, 10-mal. 10-mal setzen Sie alle Ihren Timestamp-Counter und schreiben ihn gleich zurück. Oder vergleichen, ich weiß nicht mehr genau, den Algorithmus, vergleichen ihn danach nochmal. Und wenn es nicht genau genug justiert ist, dann machen Sie den ganzen Kram noch einmal. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn das nach 10-mal nicht funktioniert hat, dann geht nicht, mag nicht, will nicht. Und dann hängt sich nämlich der Multiprozessor-Kernel ziemlich am Anfang gleich auf. Und friert er da ein, geht nicht weiter. Kommt bloß die Fehlermeldung und Endstation. Jo, also, das ist so eine Baustelle, das müsste man irgendwie hinkriegen. Okay, wenn man das mit den einen Schritt hier, einen Schritt da, dann müsste es funktionieren. 10 Schritte hier, 10 Schritte da, könnte funktionieren. Kann man natürlich dann auch so machen, ja, das hatten wir uns neulich gestern angeguckt. Man kann ja vielleicht rauskriegen, wann er in diesen Abschnitt kommt. Nämlich beispielsweise dann, wenn er seinen Timestamp-Counter da setzt. Wenn ich merke, oh, er setzt seinen Timestamp-Counter, dann wird das zeitlich kritisch. Dann könnte ich sagen, okay, ab jetzt, ganz gemächlich, eine Instruktion, noch eine Instruktion, zeitlich ganz exakt. Und wenn wir das mit ein paar tausend Instruktionen gemacht haben, dann müsste das wohl hingehauen haben jetzt mit dem Timestamp-Counter. Okay, jetzt können wir losrennen. Tut.
Das ist immer, wenn irgendein Prozess Zeitmessen anfängt, dass man dann sagt, okay, dann gleich mal sie da an.
Ne? Jo, okay, also das könnte man hinkriegen auf die Art und Weise. Und dann kann man im Prinzip beliebig viele CPUs nachmachen. Entweder alle, die in einem Rechner laufen, man kann aber natürlich auch 2 Rechner nachmachen und jeder hat seine eigene CPU, dann ist das sowieso kein Problem. Jo, jetzt der andere Weg rum. Jetzt sagen wir mal, ich möchte 2 CPUs simulieren, aber doch bitteschön dann auch mit 2 echten, wenn ich sie dann schon habe. Weil performancemäßig, ne? Sonst hilft es ja für mich nichts, wenn ich mir ein Multiprozessorsystem definiere. Wenn ich das mit einer CPU abarbeite, dann habe ich zwar 2 virtuelle, die aber jede nur halb so schnell ist wie sonst. Performancemäßig nichts gewonnen. Was ist jetzt, wenn ich 2 echte CPUs zum Simulieren nutzen möchte?
Dann brauche ich wieder Loks.
Machen wir ganz viele Loks.
Ja, die Move-Force-Variante wäre erstmal zu sagen, okay, ich habe jeden einzelnen Befehl, den ich ausführe, ist ein kritischer Abschnitt.
Performance 0,00 irgendwas. Jo, also was wir machen, also erste Überlegung, sagen wir mal, wir simulieren 2 verschiedene Rechner, das ist der einfachere Fall. Wie schaut es dann aus? Ja, dann ist es ganz einfach, machen wir halt, ne? Die rennen jeder für sich und ja, das Einzige, wo man vielleicht noch aufpassen muss, ist, wenn die natürlich jetzt über Netzwerkverbindungen, sagen wir mal, verbunden sind und der eine Rechner schickt eine Nachricht an den anderen, dann ruft er da ja ein Callback auf und im Callback, ja gut, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass der andere nicht gerade auch in der Netzwerkkarte irgendwas rummacht. Ein Spinlock, Sache ist erledigt. Jo, interessanter wird es natürlich jetzt, wenn ich einen Multiprozessor nachmachen will. Soll heißen, und jetzt kommt es nämlich, jetzt müssen wir hier die ganzen Logs beachten, plötzlich. Und, naja, solche Dinge müssen auch funktionieren, ohne Log. Ideen. Erste Idee, man nehme KVM, dann macht jede CPU ja echt. Sache ist erledigt. Jede CPU in echt macht ja hier ihr Buslocking und das machen sie auch im virtuellen Modus, das geht. Teil wird emuliert. Genau, also was emuliert wird, sind die ganzen In-B-Out-B-Geschichten, beziehungsweise Memory Mapped I.O. Bei allen I.O.-Geschichten, da steht beim Intel Manual gleich dabei, ein Log-Präfix ist undefiniertes Verhalten. Also in einem, also ein Log, ja, Out B oder so, da ist nicht spezifiziert, was überhaupt passiert. Memory mapped ist nicht spezifiziert, was überhaupt passiert. Also insofern, Glück ist Geschick, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Also es ist wirklich nur Memory mit Log. Und das macht die CPU und dann der Haube selber, kein Problem. Was übrig bleibt als Problem, wäre jetzt einfach wirklich eine emulierte CPU. Also so, wie ihr sie zum Beispiel simuliert habt. Und sich jetzt auch wurscht, ob es jetzt Just-in-Time kompiliert ist oder ob sie, so wie ihr es gemacht habt, Schritt für Schritt das macht. Wie kriegt man jetzt dieses Verhalten hin? Was habt ihr gemacht? Ihr habt, also nehmen wir das Log erstmal weg. Was habt ihr gemacht für so eine Instruktion? Ihr habt gesagt, naja, hol mir aus dem Speicher erstmal das Counting. Hol mir eine 1 in das zweite Register als zweiter Schritt. Dritter Schritt, addier die beiden und berechne die Flex. Und als, keine Ahnung, x-ter Schritt, schreibe das, was du ausgerechnet hast, nach Count zurück. Auf jeden Fall das Count lesen und Count schreiben, dazwischen passiert so allerlei. Da könnte jetzt ja eine zweite CPU, wenn sie denn gleichzeitig so ein Add-1-Count aufruft, entsprechend versetzt beide lesen, beide rechnen, beide schreiben. Ja, aber sie schreiben halt dann das Falsche. Ideen?
Das muss ja auch gelten ohne Log-Prefix, oder? Dass das
atomar. Nee, nee. Das ist nicht atomar. Nicht atomar.
Nee. Also es gibt zwar atomar um 1 erhöhen, das gibt es dann schon wieder als Befehl, aber ja gut, das
nee. Ist ja ein Befehl. Also mit dem Log-Präfix, ja.
Und das ist mal ein Log.
Kleiner gleich Prozessorweite ist atomar.
Ich dachte, das Schreiben.
Das Schreiben ist atomar, nicht das Lesen, Modifizieren und Schreiben. Ja, also du kannst ein Byte schreiben, oder sagen wir mal einen 32-Bit-Wert schreiben und der steht dann entweder als Ganzes im Speicher oder gar nicht. Wenn jetzt gleichzeitig eine andere CPU ein Byte schreibt, ja, dann wird trotzdem erstmal die 32-Bit und dann das Byte, die können sich nicht mischen. Das ist atomar. Aber jetzt lesen, modifizieren, schreiben, das sind letztendlich zwei Buszyklen, dazwischen kann sich jemand dazwischen drängen.
Wie viele sind zwei virtuelle CPUs und zwei echten?
Mhm.
Dann ist das aber ja ein Problem, was ich auch auf echter Hardware habe. Heißt, ich kann, also ich muss da erstmal nichts dagegen tun. Ich muss nur bei dem Log-Prefix überhaupt was machen.
Genau. Also wenn Nick lockt, oder ja gut, hier steht zwar kein Log davor, aber das ist so implizit der Log dabei. Wenn kein Log, kein Problem. Wenn Log oder so ein implizierter Log, dann muss ich aufpassen.
Wenn man halt das Lesen und Schreiben wirklich atomar macht.
Dann
jetzt bei mir zum Beispiel halt wieder mit 4 einzelnen Byte Loads oder Stores, dann gäbe es wieder Probleme.
Da du wahrscheinlich immer in der gleichen Reihenfolge liest, in der gleichen Reihenfolge schreibst, müsste das vermutlich sogar auch noch gehen. Gut, das ist jetzt ein Spezialfall von der CPU, die ich euch da vorgegeben habe, weil die nur so einen 8-Bit-Bus hat. Die echten Intels, die haben natürlich einen 32 und mehr Bit-Bus. Da ist natürlich kein Problem. Ja, aber wie machen wir das jetzt mit dem Log nach?
Log-Prefix nicht so oft vorkommt und dann mache ich.
Hoffen kann man ja, aber.
Dann mache ich, was weiß ich, habe ich irgendwie vielleicht eine Anzahl an Logs, an denen ich, also Log-Variablen, und kann ja mir von der Speicherstelle meinetwegen den Hash drüber bilden, mir eine Log-Variable auswählen und das, wenn der andere CPU zu dem Zeitpunkt auch machen würde, würde es ja dann verhindern, dass er auch schreibt.
Ja, okay, das mit der für jede Speicherzelle einen einzelnen Log oder so gehasht, ist, sage ich mal, gar nicht unbedingt nötig. Ich kann ja, also in echt macht der Log ja den ganzen Bus dicht. Ja, gut, vielleicht hoffen wir doch mal, dass die nicht so häufig vorkommen. Dann log ich mal den ganzen Bus. Geht das dann? Ich behaupte, auch dann geht es noch nicht einmal. Es gibt noch welche, die eben keinen Log-Präfix haben. Soll heißen, wenn ich hier einen Compare-Exchange anfange, ja, bevor ich es anfange, setze ich einen Log auf den Bus, dann hole ich mir den alten Wert und mache damit rum. Und während ich mit dem alten rummache, schreibt jemand anderes 0 rein, ohne auf den Log vom Bus zu achten. Ja, dann muss ich das aber auch bei jedem Move, bei jedem Add, bei jedem, völlig wurscht, wie es heißt. Das ist der Overkill.
Wie von den Moves dann sonst das auszufiltern, wo 0 rauskommt, ist dann gleich auch noch immer noch Overkill.
Ja, mit meinem Studenten, ich weiß nicht, wie lange wir darüber geknobelt haben. Lange drüber geknobelt, bis der Demian mir aus dem Internet irgendwo eine Lösung rausgezerrt hat. Es gibt eine Idee. Die Idee heißt, immer wenn eine Log-Instruktion kommt, dann mach Folgendes. Also nehmen wir mal das Beispiel da oben. Dann haben wir gesagt, machen wir temp 1 ist gleich load count, temp 2 gleich 1, addiere, so, mit Flex und allem wieder zuhört, alles was dazugehört. Ja, und jetzt eigentlich würde ich ja sagen, store, das müsste jetzt in etwa so eure Lösung sein. Achso, hier Resultat ist die Addition, ja, und dann speichert das Resultat da wieder ab. Ja, das müsste so in etwa eure Lösung sein, so grob skizziert. Da haben wir gesehen, das funktioniert nicht. Aber was man jetzt machen kann, wäre, genau, ja, wir nehmen ihn hier, machen ein Compare und Exchange. Das, was bei count steht, vergleichen wir mit T1. Und wenn das noch das gleiche ist, dann hat es in der Zwischenzeit ja keiner geändert. Dann schreiben wir unseren Resultat rein. Ja, und da kriegen wir jetzt zurück. Da ist, ich weiß jetzt gar nicht, das Carry-Flag, glaube ich, gesetzt oder Zero-Flag. Irgendein Flag ist gesetzt, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja, und eben wenn das Ganze nicht funktioniert hat, dann fangen wir den ganzen Kram von vorne an. Das hat jetzt im Prinzip die Log-Semantik. So, wir machen den Teil, ja, und wir gucken am Ende mal, ob noch alles so ist wie am Anfang. Und wenn ja, dann ändern wir, wenn nein, okay, dann hat uns irgendjemand dazwischen gefuscht, dann machen wir es halt noch einmal.
Ist das wirklich eine Log-Semantik? Also ich hätte jetzt von der Log-Semantik erwartet, dass die sagt, ich log den Bus und so lange kann keiner anderer was.
Die, also.
Und hier ist ja die Semantik, ich hoffe, dass niemand anders was macht und wenn doch, mache ich noch mal.
Mit dem Ergebnis, dass das Gleiche rauskommt.
Ja, hoffentlich. Also was ich halt vielleicht länger brauche.
Das kann sein, aber Zeiten, haben wir ja sowieso schon ein paar Mal gesagt, sind nicht definiert.
Ja, das zum einen und durch, sage ich mal, geschickte Kombinationen in der anderen CPU kann es ja sein, dass diese Schleifen zu einer Endlosschleife sind.
Ja. Ja gut, das mit dem Log-Präfix, da sagt mir auch keiner, dass ich sofort dran bin. Also wenn jetzt irgendjemand anderes in die Count-Variable die ganze Zeit, sagen wir mal, eine 0 reinschreibt. 0, 0, 0, ja nee, 0 ist schlecht. Immer was anderes reinschreibt. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Und ich fange hier an mit meinem Log addiere. Dann kann es mir auch passieren, dass ich die ganze Zeit dastehe und warte, dass die andere blöde CPU endlich mal den Bus freigibt, dass ich einen Log drauf machen kann. Da steht nicht, dass das Round Robin ist oder so. Okay, in der Praxis ist es wahrscheinlich so, aber muss nicht sein. Also rein theoretisch kann man das auch so machen, dass eine CPU immer Priorität hat.
Also gibt es auch von der HB jetzt keine Fortschrittsgarantie, sondern es könnte auch sein, dass diese CPU einfach ewig tut.
Ja.
Ja, ob
da in der Praxis jemals jemand drüber nachgedacht hat. Das ist ja eigentlich immer nur so, ich will ja nur um eins erhöhen, dann mache ich 1000 andere Sachen. Irgendjemand anderes liest das Ding mal aus, dann macht wer der 1000 andere Sachen. Also dass das Log mal durchgeht, sollte schon so sein. Und genauso hier unten, dieses Teilstückchen hier, ja, was heißt denn das eigentlich? Das heißt ja doch, dass zwei praktisch auf der gleichen Speicherzelle rummachen. Beide fangen an. Einer, ja gut, einer kommt durch, der kann es nämlich ändern. Und dann kann es sein, dass der zweite blockiert. Oder ne, was heißt blockiert? Er muss nochmal. Das wäre so von der Idee her das gleiche wie beim Log. Beide fangen den Befehl an. Aber einer kriegt das Log, der andere muss warten. Der eine ist durch, dann kommt der andere dran. Und das ist hier mit der Schleife. Na gut, er hat ein bisschen was angefangen. Muss es dann nochmal wiederholen. Aber im Prinzip eigentlich schon das Gleiche.
Gibt es Log-Befehle für 64-Bit-Zahlen auf einem 32-Bit-System?
Es gibt ein... Genau, das, also das Exchange, Compare und Exchange ist das Einzige, was es länger gibt.
Aber das ist das, was in dem Fall mir auch noch nicht weiterhilft. Also mein Problem wäre, wenn ich in T1 ein halb aktualisiertes Count lese.
Das würde mir ja nichts ausmachen. Wenn das auch nur halb aktualisiert ist, dann ist es schon geändert. Ja, dann darf ich ja schreiben. Dann kann der andere eventuell nicht.
Oder, nee, also es oder dann fertig aktualisiert wird und dann ich aber merke, dass es sich geändert hat.
Was einem natürlich passieren kann, ist erstens, es gibt nicht überall ein Compare und Exchange. Punkt. Also wenn ich glaube bei ARM-Prozessoren oder so, die kennen das nicht. Also alle Prozessoren, die ich heute kenne, die irgendwas mit Multiprozessor am Hut haben, die kennen sowas oder so ähnliches. Okay, den Code muss man vielleicht ein bisschen umschreiben, aber im Prinzip von der Art her gibt es das. Es gibt nämlich inzwischen ziemlich viele Algorithmen, die letztendlich auf das Compare and Swap angewiesen sind. Alles so blockierungsfreie Listenverwaltung und so ein Zeugs. Und überall, wo es das gibt, ist da die Verarbeitung, also die, wie viel Bits da verarbeitet werden, mindestens so groß wie bei den Rechenbefehlen. Also insofern funktioniert es auch. Meistens gibt es das Compare und Exchange sogar noch für eine 8- bzw. eine 16-Byte-Variable. Also bei Intel zum Beispiel gibt es das für 16-Byte, obwohl die eigentlichen Long-Werte ja nur 8-Byte sind. Warum? Weil es auch da wieder Algorithmen gibt, die zwei Zahlen gleichzeitig austauschen wollen. Und dann ist natürlich ganz neckisch, man kann das mit einem Befehl. Ja.
Was mache ich bei der Implementierung?
I.O. ist undefiniert.
Ja, aber dann, also ich meine, dann heißt, muss ich zumindest das nochmal irgendwie halt überprüfen.
Dann kannst du da unten machen, was du lustig bist. Dann kannst du da unten einfach ein Move, Resultat nach Count und fertig. Und wenn dann da, was weiß ich, überschrieben wird, Pech gehabt. Nicht mein Problem. Also wenn man sich das anguckt in der Hierarchie sozusagen, CPU, Bus, I.O.-Gerät, dann könntest du sozusagen in den Bus-Teil, wo du deine Callbacks aufrufst von den I.O.-Geräten, ne, oder Speicher, dann könntest du an der Stelle sagen, ja, wenn I, das eigentlich ist das ein Callback für Compare und Exchange auf dem Speicher, wenn es aber auf Memory, Memory I.O. Map, Memory Mapped I.O. geht, dann nehme ich die ganz normale Store-Instruktion und fertig. Das ist auch so ähnlich, ich meine, also es gibt noch einen Haufen Spezialfälle, beispielsweise wenn Count eine ungerade Adresse ist, Page-Grenze. Dann sagt Intel aber auch, dann ist Log auch undefiniert. Also das muss aligned sein, wenn es nicht aligned ist, keine Garantie für irgendwas. Gut, der stürzt nicht ab, er macht dann einfach, aber vielleicht das Pech, vielleicht ist es dann nicht atomar. Beim Compare und Exchange wiederum, da sagt er, das muss 8 bzw. 16 Byte aligned sein. Wenn nicht, Crash. Was natürlich hier unten wieder doof ist, weil da muss man dann hier, ja, das, im Prinzip kann man alles machen, bloß hier unten muss man jetzt erstmal wieder gucken, ist es Memory Mapped I.O., dann schreiben. Ist es richtig Speicher und aligned, dann mit Compare und Exchange. Und wenn nicht, ja, dann ist es unaligned, dann schreiben. Dann hat man natürlich wieder so ein If, Then, Else mit ganz vielen Fällen, was natürlich Performance wieder kostet. Aber gut, passiert natürlich nur in dem Falle, wo hier ein Log-Präfix, insofern, du hast ja vorhin gesagt, das kommt nicht so häufig vor. Ja. Es kann einem passieren, dass es häufig vorkommt, wenn sich nämlich die Prozessoren bei irgendwelchen Spin-Locks gegenseitig auf den Füßen stehen. Dann machen sie den ganzen Tag nichts anderes als versuchen zu locken. Ach, geht nicht, nochmal versuchen, nein, geht nicht, nochmal, nein, nein, nein. Und drehen da Däumchen und ganz viel, ganz oft. Da muss man natürlich sagen, dann ist aber vielfach auch der Algorithmus irgendwie kaputt. Ne? Also man darf sich nicht so ständig auf den Füßen stehen, sonst hilft es mir eh nichts mit Multiprozessor-Support. Das ist jetzt nicht nur hier bei der virtuellen Maschine so, das ist auch in echt so. Ne? Wenn ihr da ständig Logs haben wollt und ihr kriegt sie nicht, wenn sie nicht da sind, dann Pech gehabt.
Eine Sache für den Fall, dass ich atomar eine 64-Bit-Zahl schreiben möchte auf einem 32-Bit-System. Dann hilft mir jetzt noch nichts, wenn ich am Ende Compare-Exchange schaue, ob das oder überlege, ob es einen Fall eintreten kann, dass ich diese Zahl dann nur halb geschrieben bekomme und aber jemand anders, der ohne Log liest, dann nur die Hälfte mitbekommt, obwohl das ja eigentlich atomar vorhanden sein sollte, der wäre dann entweder komplett geschrieben oder nicht komplett geschrieben.
Das hatten wir ja vorhin das Missverständnis, wie ist das jetzt mit der Atomarität? Und da kann man sagen, also Schreiben, ein pures Schreiben ist atomar. Ein pures Lesen ist atomar. Ja gut, haben wir jetzt kein Beispiel. Das Problem war immer nur, das Lesen, Modifizieren und Zurückschreiben. Das ist standardmäßig nicht atomar, es sei denn, man schreibt einen Log davon. Insofern, wenn du jetzt diesen Kladderadatsch hier machst und während du das machst, hier jemand eine 0 in den Log reinschreibt, das ist kein Problem. Der schreibt die 0 komplett. Der swappt. X macht das Exchange.
Dass es halb geschrieben wird und dann beim Auslesen das dann dieses halbe Ergebnis gelesen wird.
Passieren kann es dir, wenn der Log hier beispielsweise an Page-Grenze liegt. Ja, dann habe ich vielleicht die eine Page schon aktualisiert. Und jetzt brauche ich einen zweiten Speicherzyklus, um die nächste Page zu aktualisieren. Oder das gilt jetzt nicht nur an Page-Grenzen, sondern im Prinzip auch bei jedem Unaligned-Zugriff. Dann sagt Intel aber, ja, selber schon. Ja. 8-Bit-Bus geht nicht. Also die Atomarität ist immer gewährleistet bis zur Größe des Busses.
Ja. Aber jetzt wäre es
In eurem Fall, ich habe euch halt diese kleine CPU gegeben, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, die kann nicht atomar sein, weiter als 8-Bit. Ja. Hat irgendjemand vor, einen Multiprozessor zu bauen von euch? Nee, ne? Okay, wir haben schon wieder viel zu viel diskutiert, also machen wir schnell. Virtuelle Maschinen sind zurzeit in Mode, Entwicklung, da gibt es viel. Ihr habt gesehen, was es alles gibt. Gezeigt habe ich euch letztendlich von allem so ein bisschen was. Emulation, Just-in-Time-Kompiliererei, ja, JIT-freundliche Hardware, also im Sinne von Java Virtual Machine. Wir haben uns angeguckt Xen, bzw. User Mode Linux. Wir haben uns angeguckt so die V-Server-Geschichten, Betriebssystem, abschotten die einzelnen Teile. Habe euch noch was gezeigt. Library-based soll heißen Zygwin auf der einen Seite, Linux auf Windows, beziehungsweise Wine, Windows auf Linux. Alles aus der Open-Source-Welt. Gut, hätte ich noch dazu schreiben können. VirtualBox haben wir uns gestern auch noch angeguckt. Wie ihr hoffentlich gesehen habt, kann man im Prinzip für jedes Problem, was man hat, sich aus dieser großen Menge was aussuchen. Genau das, was einem am besten passt. Problematisch war allerdings bei vielen, dass das nicht so trivial ist. Ne? Also die Konfiguration, man muss das mal herbasteln, egal ob man jetzt einen V-Server separiert in verschiedene virtuelle Maschinen oder ob ich jetzt V-Maschinen so konfiguriere mit den einzelnen Chips, die ich dir an die Busse dran klebe. Das war immer aufwendig, aber im Prinzip funktioniert es. Jo, an euch, vier, im Prinzip an die anderen natürlich auch, die heute mal gerade nicht da sind, einen großen Dank für eure vielen Fragen. Ich fand das, wie gesagt, klasse. Jo, dich sehe ich nächste Woche. Die anderen sehe ich vermutlich auch demnächst. Wann auch immer. Ich drücke euch die Daumen für euer weiteren Studiumgang. Ich drücke euch die Daumen für die Prüfung. Und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen so für Master, Bachelor, sonst wie arbeiten. Vielleicht mal wiedersehen. Vielleicht auch nächstes Semester CPU-Design, nächste Vorlesung. Jo, also, ich danke euch.